Wir freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Ich möchte heute über Geld, Geld und Geist sprechen und sicherlich auch, also wir haben ja gerade gehört, wo wir stehen, aber eigentlich ist es für mich ein Thema, das mich viel länger beschäftigt als jetzt nur so quasi kurzfristig im Hinblick auf die aktuelle Situation. Mich beschäftigt es auch gerade, weil ich mich ja selber oft in Kontexten bewege, sei das in Serbien oder in verschiedenen Ländern Afrikas, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse so anders sind als bei uns. Und in diesem Zusammenhang auch gerade konfrontiert mit meinen eigenen Privilegien, wenn ich dann in diesen Ländern bin und immer wieder damit konfrontiert werde, hat mich dieses Thema, hey, was heißt es, gut mit Geld umzugehen, beschäftigt mich schon lange und hat mich auch immer wieder beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang sind eine Reihe von Texten im Lukas-Evangelium sind mir so richtig ans Herz gewachsen. Ich bewege die immer wieder und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, Lukas 12. Und wir werden heute einige Texte anschauen, also wenn du deine Bibel hast, darfst du die gerne hervornehmen oder wenn du auf dem Handy Bibel liest. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Folge von Texten, die man auch alleine lesen könnte, aber ich habe das Gefühl, die gehören wirklich zusammen und das ganze Bild erhalten wir erst, wenn wir die quasi gemeinsam lesen. Und so lesen wir in Lukas 12, zuerst beginnen wir mit den Versen 13 bis 15. Lukas 12, 13 bis 15. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden eine Frage stellt und der weicht der Frage aus und nimmt sie gleich auf eine ganz andere Ebene? Kennt ihr das? Ich weiß, ich mache das selber auch sehr viel und das nervt manchmal Leute, wenn sie mit mir zusammen sind. Aber das ist genau das, was Jesus hier auch macht. Er kriegt eine ganz einfache Frage: Hilf mir doch, zu meinem Erbe zu gelangen. Und offensichtlich ist dem Mann Unrecht geschehen wahrscheinlich, das Erbe seiner Eltern wurde nicht geteilt, sein Bruder hat wahrscheinlich alles für sich genommen, also wir wissen ja die Umstände nicht, aber es klingt so. Und Jesus geht gar nicht darauf ein, obwohl man ja erwarten könnte, dass er sich für Fragen der Gerechtigkeit interessiert. Aber er wendet sich ab, ziemlich vorsputzten ab, auf Berndeutsch gesagt, nicht wahr? Und nutzt die Gelegenheit als eine Chance zu einer Predigt zu allen. Er wendet sich gleich an alle und warnt dort vor der Habgier. Das Leben des Menschen hänge nicht an seinem Wohlstand, hänge nicht von seinem Wohlstand ab. Aber was meint er damit? Und von was hängt denn das Leben von einem Menschen ab? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir hier weiterlesen, weil Jesus führt quasi mit dieser ersten Aussage die nächsten gleich ein und fährt hier fort. Und so lesen wir zusammen in Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte sich hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen eigenen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Was sagt hier Jesus? Da ist ein reicher Kornbauer, der hat eine große Ernte und überlegt sich, was er tun kann mit all der Fülle, die er hat. Und er reißt seine Scheunen ab und baut sich neue. Und am Schluss konfrontiert ihn Gott und sagt, hey, was bringt dir das? Noch heute wirst du sterben. Und er stirbt. Jesus will damit zeigen, dass Geld, Besitz, Wohlstand letztlich nichtig ist. Eine Frage auf den Mann, der gefragt hat, hey, hilf mir, das zu meinem Erbe zu kommen. Und Jesus holt weit aus, um ihm zu erklären, hey, Wohlstand, Besitz, Reichtum, das bringt dir nichts, das führt nicht zum Leben. Wenn du dich darauf fokussierst, verlierst du dein Leben. Und ich weiß nicht, wer unter euch gern Johnny Cash hört. Ich mag Johnny Cash und er hat ein Lied, das hat mich auch immer wieder begleitet in dieser Thematik. Das heißt A Satisfied Mind. Und ich singe euch den Refrain vor, weil ich kann ihn nicht lesen, ich kann ihn nur singen. Money can buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the one with a satisfied mind. Schön, gell? Also das Lied. Geld kann dir nicht deine Jugend zurückkaufen. Sie kann dir nicht Freunde kaufen oder eine Liebe, die eben erkaltet ist. Geld ist letztlich in sich hohl, wenn es um die wichtigen Dinge des Lebens geht. Um die Dinge, die uns als Menschen ausmachen. Und so kannst du noch so reich sein, aber wenn du nicht den Zugang findest dazu, Frieden zu finden in Gott, reich zu sein in Gott, bist du ein armer Schlucker. Und so ist eigentlich, also es ist interessant, genau, der reiche Kornbauer in dem Beispiel, das Jesus gebracht hat, dem seine ganze Frage war ja nur, hey, was kann ich tun, um diesen Reichtum zu sichern? Also wenn du dir den Text nochmal vor Augen führst, er war eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt. Was muss geschehen, damit ich, was kann ich mit dieser Fülle tun? Ich reiße die Scheunen ab und ich baue neue und dann chille ich mein Leben. Auf Neuberndeutsch gesagt. Er denkt nur an sich, die Fokussierung auf Reichtum, Habgier, wie Jesus anfangs davon gewarnt hat, führt zu einer in sich selbst Kehrung. Das ist das eine. Und das andere ist, Besitz ist wie eine Fata Morgana. Sie baut dir eine vermeintliche Sicherheit auf. Der Kornbauer stellt sich vor, wie er dann in Sicherheit leben kann. Und er tut alles dafür. Aber sie ist letztlich hohl, wenn es eben um die wichtigen Dinge im Leben geht. Es ist ein Trugbild. Und so ist dort, wo wir quasi dem Besitz erliegen, werden wir quasi zu seinem eigenen Opfer. Der Besitz verspricht uns Sicherheit. Er verspricht uns, dass wir eben ein gutes Leben leben können. Aber letztendlich ist er hohl und leer. Er führt uns nicht zum Leben. Dann kann man aber die Frage stellen, okay, so geht es dem, der nach Geld strebt, aber nicht reich ist in Gott. Was meint denn hier reich sein in Gott? Und dafür lesen wir weiter. In Lukas 12, 22 bis 34. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammer noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um alles Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie auch nur eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Ihr Kleingläubigen, lasst euch nicht von Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen können. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Ich finde es ganz wunderschöner Text, oder? Also absolut. Ich habe ihn ganz gelesen, weil er einfach so schön ist. Also ich finde ihn wunderschön und ich wollte euch den nicht vorenthalten und quasi billig nacherzählen. Ich finde interessant. Jesus beginnt die ganze schöne Passage mit deshalb. Die ganzen Ausführungen, die wir jetzt gehört haben, beginnt er mit deshalb. Wieso deshalb? Also warum? Weil Besitz nicht zum Leben führt, weil darin nichts zu finden ist, was einem wirklich die Qualität des Lebens geben könnte. Und weil letztlich das Streben nach Besitz mich auf mich selbst bezogen lassen wird und ich dann eben einem Trugbild anheimfalle. Deswegen sagt er uns, macht euch keine Sorgen. Er demaskiert in der Folge die Sorgen. Sorgen tun nichts Gutes. Sie helfen uns nicht, das Leben zu finden. Er fragt schön, hey, wer von euch kann mit Sorgen auch nur sein Leben ein bisschen verlängern. Und natürlich wissen wir, Sorgen können nicht mein Leben verlängern. Letztendlich sind Sorgen genauso hohl wie der Besitz, der die Sicherheit verspricht. Jetzt glaube ich, dass es dir genau gleich wie mir geht und du dich auch schon gesorgt hast. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die aktuelle finanzielle Situation vor Augen führe, dann will sich das mir manchmal so sorgenvoll auf mich kommen. Es will mir Sorgen bereiten. Aber weißt du was? Sorgen bringen mir eigentlich nur schlechte Stimmung. Sie bringen mich in Unruhe und sie helfen mir nicht mal, gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe noch nie eine gute Entscheidung getroffen, weil ich mich gesorgt habe. Und so demaskiert Jesus hier die Sorgen. Sorgen und materieller Besitz gehen wie eine unheilige Verbindung miteinander ein. Der materielle Besitz verspricht uns das Leben, ist aber in sich hohl. Und die Sorgen, also quasi die Habgier, braucht die Sorgen, um uns ständig in Unruhe zu versetzen und auf etwas auszurichten, was letztlich nicht zum Leben führt. Ja, aber wo ist denn das Leben zu finden? Und da finde ich diesen Text so schön. Jesus beginnt zu sprechen von den Raben, die nicht sehen, nicht ernten, keine Scheunen haben, die sie abreißen müssen, um größere zu bauen. Er beginnt zu sprechen von den Lilien, von wie schön sie gekleidet sind. Also mit anderen Worten, das Leben ist zu finden in der Abhängigkeit von Gott. Er weiß um unsere menschlichen Bedürfnisse. Er weiß, was wir brauchen. Er hat uns gemacht. Er kennt jeden Aspekt des menschlichen Seins. Gott ist der, der Leben schenkt. Er ist der, der auch unser Leben erhält. Und ich glaube, dass Menschen, die Gott zum Vater haben, wenn wir Jesus als unseren Herrn und den Geist als unseren Wegweiser haben, dann haben wir eigentlich keinen Grund, um uns zu sorgen. Weil Gott der Versorger ist. Und ich weiß, das lässt sich so ganz einfach sagen in meiner privilegierten Rolle, Doppelverdiener ohne Kinder. Aber weißt du, ich kenne so viele Menschen, nicht in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern, die zahllose Geschichten erzählen können, dass das wirklich stimmt. Unser Leben hängt vom Vertrauen auf Gott ab und nicht von unserem Bankkonto und nicht von unserer Altersvorsorge. Ein Beispiel. In Serbien ist eine wunderbare kleine Frau, die ist so groß, ich habe es letztes Mal gemessen, die ist wirklich nur so groß. Sie heißt Ivana, ihr Mann schlägt sie regelmäßig, weil er nicht einverstanden ist, dass sie die Kinder sammelt in ihrem Dorf. Sie ist in einer Vineyard-Gruppe dort und sammelt, hat immer die ganzen Kinder gesammelt, hat für die Kinderprogramm gemacht. Und weil ihr Mann auch ein Alkoholproblem hat, muss sie ziemlich viel selber stemmen. Und als wir das letzte Mal bei ihnen waren, diesen Sommer, hat sie ohne Aufforderung ihr Portemonnaie hervorgenommen und hat gesagt, hey, ich will meinen Teil beitragen zu dem, was Gott hier tut. Und wir sind uns nicht mehr einig, ob es 15 oder 50 war, weil das Englisch von Igor interessant ist manchmal. 50 oder 15, so oder so ist es ein Riesenhaufen Geld. Und sie, diese Frau, hat damit ihr Vertrauen in Gott zum Ausdruck gebracht. Ihr Leben besteht darin, dass sie von dem wenigen, was sie hat, teilt im Vertrauen, dass Gott sie versorgt. Und ich finde interessant, dass Jesus hier auch aufnimmt, dass es eben den Menschen dieser Welt so um die irdischen Bedürfnisse gehe, so quasi um diese Dinge gehe. Und ich sehe das weniger als einen Vorwurf quasi an diese Menschen. Ich sehe es vielmehr als eine Einladung. Hey, suche das Leben nicht dort, wo es nicht zu finden ist. Werde nicht abhängig vom Besitz, sondern mache dich abhängig von Gott. Mühe dich nicht, sorge dich nicht. Das ist ein Weg, der nicht zum Leben führt. Ich glaube, das ist eine Einladung, immer wieder neu, auch mit unserem Geld, ihm zu vertrauen. Sein Reich zu suchen, wie wir gelesen haben. Was heißt denn das, zuerst nach seinem Reich zu trachten? Das ist ja so ein Allerweltsbegriff, Reich Gottes, darunter kann man sehr vieles verstehen. Und das ist ja auch sehr breit. Lukas gibt uns einen Hint, er gibt uns einen Hinweis, was er damit meint, beziehungsweise was damit gemeint sein könnte. Er spricht davon, wir sollen unseren Besitz verkaufen und den Armen geben. Jetzt ist vielleicht wichtig, ich finde wichtig, im ganzen Lukas-Evangelium ist das Thema arme Menschen, die weniger haben, ist ein großes Thema. Zum Beispiel der reiche Mann und der arme Lazarus ist eine Geschichte. Es gibt zahlreiche solchen Geschichten. Aber wenn wir das ganze Evangelium anschauen, dann sehen wir auch, also zusammen mit der Apostelgeschichte, dass es durchaus immer wieder vermögende Leute gab, die vielleicht jetzt nicht einfach alles verkauft haben, die aber ihre Möglichkeiten der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Beispielsweise Lydia in der Apostelgeschichte, Priska und Aquila sind andere Beispiele. Und das führt mich dazu, diese Stelle jetzt nicht wörtlich zu deuten, dass wir alles verkaufen sollen und den Armen geben. Aber es geht darum, nicht auf mich selbst bezogen zu sein mit meinem Besitz, so wie der reiche Kornbauer, sondern meine Sinne zu öffnen für die Not des Nächsten. Mit dem Geld, das Reich Gottes sie suchen, bedeutet, mit dem Geld nicht einfach mein eigenes Wohl zu suchen, nicht einfach auf meine eigenen Bedürfnisse zu setzen, sondern mich berührbar zu machen für die Not des Nächsten. Das, was mir anvertraut ist, als Mittel zu brauchen, um andere zu segnen. Und ich glaube, dass das wahre Leben eben gerade nicht darin besteht, vieles anzuhäufen, sondern mir selber Eigenschaften anzueignen oder in mir wachsen zu lassen. Je nachdem, wie man das genau anschauen will, dann könnte man jetzt noch ganz genau unterscheiden. Früchte des Geistes wachsen lassen, gesunde Gewohnheiten einüben. Ich glaube, dass das wahre Leben darin besteht, eben mich von Gott abhängig zu machen. Und indem ich mich von ihm abhängig mache, mehr von seinem Leben in mir zu erfahren. Also mit anderen Worten, wenn ich hier Großzügigkeit einübe als Matthias, dann glaube ich, dass das etwas ist, was ich mitnehme in die neue Welt. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, unsere Hoffnung ist eine neu geschaffene Welt, in der wir leben werden. Besitz werde ich nicht mitnehmen können, aber was ich an Wirken von Gott in mir zulasse und übersetzen lasse in Gewohnheiten, das hat Qualitäten des wahren Lebens. Und deswegen ist es für mich eine Frage, die mich persönlich betrifft. Hey, was will ich, wie will ich damit umgehen? Was heißt das für mich? Gerade wenn ich oft in solchen Kontexten bin, wo 20 Franken einen riesen Unterschied machen können, währenddem es für mich, ganz ehrlich, 20 Franken nicht so ein großer Unterschied macht. Und ich habe, glaube ich, auch schon davon gesprochen, meine Frau und ich, wir haben auf dieses Jahr hin beide eben nicht 100%, aber fast 100% Löhne. Und wir haben gemerkt, hey, wir müssen uns etwas überlegen, damit nicht einfach unser Lebensstandard hochgeht, nur weil wir mehr zur Verfügung haben. Das geschieht einem ja so schnell, nicht wahr? Und da haben wir uns entschieden, eben wir haben ein Großzügigkeitskonto eingerichtet und haben uns entschieden, einen bestimmten Satz von unserem Einkommen einfach zu verwenden, um andere zu segnen. Wie das eigene Bewusstsein zu entwickeln, hey, dieses Geld gehört nicht uns, das ist uns nur anvertraut. Und es ist dann eine Freude, wenn jemand uns fragt für etwas, dann haben wir ein Konto, wo wir wissen, hey, davon können wir nehmen, davon können wir weitergeben. Und Marius hat erwähnt, wir haben in der aktuellen Situation auch Maßnahmen getroffen. Für mich hieß das zum Beispiel, dass ich auch auf einen Teil von meinem Lohn verzichte im Moment. Also es hat wie beides. Verantwortung übernehmen für die Situation der Vineyard Bern, für die ich mitverantwortlich bin als Teil der Leitung, ist ja logisch, aber auf der anderen Seite auch damit zum Ausdruck bringen, Herr, ich bin von dir abhängig. Ich will auf dich setzen und nicht auf die Möglichkeiten dieser Welt. Nimm das und ich will es, dass du es nimmst als Ausdruck davon, dass ich dir vertraue und nicht den menschlichen Möglichkeiten. Und so glaube ich, dass dieser Text so viel mehr sagt als einfach nur Geld und worum es bei Geld geht. Für mich ist es wie eine Einladung, mit dem, was mir anvertraut ist, so umzugehen, dass Qualitäten in mir entstehen können, die Bestand haben, die wirklich zum Leben führen. Bestand haben insofern, als dass sie meine Persönlichkeit so prägen, dass ich das quasi mitnehmen kann. Dass die Gott-Ebenbildlichkeit in mir zunimmt, auch gerade beim Besitz. Und wir wissen, oder es ist für uns einfach zu beobachten, dass tatsächlich in unserer Welt Geld einen sehr hohen Stellenwert hat. Und gerade gegenüber dieser Machtstellung des Geldes in unserer Welt, gerade dort zu sagen, hey, ich entscheide mich immer wieder neu, dass Jesus mein Herr ist und ich entscheide mich immer wieder neu, mich von ihm abhängig zu machen und nicht meine Sicherheit in Dingen zu suchen, die letztendlich keinen Bestand haben und die mich nur in Unruhe versetzen, was mir gar nicht hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Also, wenn Jesus anfangs gesagt hat, dass das Leben eines Menschen nicht vom Wohlstand abhängt, was haben wir gelernt? Also nicht Wohlstand und Sorgen um menschliche Bedürfnisse führen zum Leben, sondern es ist Gott, der uns versorgt. Weil er uns versorgt, weil wir wissen dürfen, dass er unsere Bedürfnisse kennt, können wir uns von ihm abhängig machen. Das heißt, wir dürfen ihm vertrauen, dass er unsere Bedürfnisse stillt und wir damit frei sind, mit dem, was uns anvertraut ist, ein Segen zu sein für die anderen. Und dadurch werden wir als Menschen verändert und wir als Menschen werden mehr in sein Bild verwandelt. Ich finde interessant, Jesus schließt mit der Aussage, wo dein Reichtum ist, wo euer Reichtum ist, ist auch euer Herz. Wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Matthäus bringt die ganze Passage ein bisschen anders und er spricht davon, dass die Jünger nicht Mammon, also den Geld, den Besitz und Gott gleichzeitig dienen können. Man ist entweder geknechtet vom einen oder man dient dem anderen. Man kann nicht beiden gleichzeitig dienen. Und ich weiß nicht, ob ihr neben Johnny Cash auch Bob Dylan mögt. Hier singe ich jetzt nicht, das kann ich nicht wirklich singen. Aber Bob Dylan hat ein Lied, das heißt Serve Somebody. Könnt ihr googeln, klingt super. Und er spricht dort davon, hey, you're gonna have to serve somebody. It might be the devil or it might be the Lord, but you gotta serve somebody. Und die Aussage ist ein bisschen krass da im Lied, aber ich war vor kurzem in der Küche, habe abgewaschen, habe das Lied mitgebetet quasi und ich habe wie so gemerkt, wie über meine Lippen gekommen ist, I know who I'm serving. Ich weiß, wem ich diene. Ich weiß, wem ich diene. Und dann ist wie in mir ich habe das gesungen und dann ist in mir wie so, es ist schon gedacht, aber es ist wie so mir vorgekommen, ich habe wie gesehen, hey, ich weiß, wem ich diene, ich weiß, wie ich mein Geld ausgebe, ich weiß, wie ich meine Zeit verbringe. Und es war wie so eine Klarheit in dem Moment während dem Singen. Und mich hat das ermutigt und ich erzähle es, weil ich eben glaube, Gott ist da, um uns einzuladen, ihm immer wieder neu zu vertrauen, damit wir an den Ort kommen, wo wir genau wissen, wem wir dienen. Ist der Gedanke klar? Da ist eine Einladung verborgen uns von ihm abhängig zu machen. Und wenn wir von ihm abhängig sind, führt uns das ins Leben. Es führt uns an einen Ort, wo wir Dinge, Eigenschaften in uns entwickeln, die mehr Bestand haben als alle Reichtümer, die wir uns anhäufen könnten. Und für alle, die letzten Sonntag da waren, ich warte immer noch auf meinen Koffer. Und ich kann mich immer noch darin üben, Materielles loszulassen, das ich lieb gewonnen habe. Und ich möchte zum Schluss einfach beten. Ich möchte beten, wenn du da bist und du merkst, ja, ich weiß, wer mich diene, dann möchte ich einfach mit dir zusammen Gott danken für seine Versorgung. Das ist etwas, was wir wirklich dann zusammen machen können. Dann darfst du auch einfach laut mitbeten. Und wenn du da bist und du merkst, hey, das Thema fordert mich heraus, es provoziert dich vielleicht auch irgendwo durch, dann möchte ich einfach für dich beten und dich einladen, dich einmal mehr einzulassen auf diesen Gott, der uns verspricht, dass er unsere Bedürfnisse kennt. Dann möchte ich dich einladen, dass ja, du das ihm hinlegst, und ich bitte dann einfach für dich, dass Gott zu dir durchbricht mit der Versorgung, die er dir geben will. So lade ich euch alle ein, aufzustehen. Und wenn du weißt, hey ja, ich weiß, wer mein Herr ist, dann danke ihm einfach für die Versorgung. Lass uns einfach einen Dank an ihn aussprechen. Das machen wir einfach zusammen. Gerne auch halblaut, laut. Herr, ich danke dir einfach für deine Versorgung. Ich danke dir für deine Versorgung. Danke, dass du mich, dass du uns immer wieder versorgst, dass es wahr ist, was wir gelesen haben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns, mir die Gelegenheit schenkst, immer wieder auch ein Segen für andere zu sein. Und das ist mein Gebet, Herr, dass deine Versorgung nicht einfach bei mir, bei uns stehen bleibt, sondern dass wir wirklich zu Kanälen deiner Versorgung für andere werden dürfen, Herr. Und ich bete für dich, wenn das dich herausfordert. Ich lade dich ein, Jesus. Du kennst die Personen, die vielleicht herausgefordert sind, die Mühe haben, dir auch in finanzieller Hinsicht zu vertrauen, beziehungsweise die vielleicht einfach so großen Mangel leiden, dass sie wirklich von Sorgen geplagt sind. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du einfach kommst. Dass du kommst und sie führst und sie füllst und ihnen einfach Versorgung entgegengibst, Herr. Zeige dich als der, der versorgt. Und ich spreche dir die Versorgung zu. Ich spreche dir zu, dass er dich nicht vergessen hat. Und wenn es dich richtig herausfordert, darfst du gerne nachher auch noch auf mich zukommen. Und zum Schluss möchte ich einfach uns alle einladen, dass wir einfach gemeinsam beten, auch gerade für die finanzielle Situation der Vineyard Bern. Wir wollen uns von Gott abhängig machen und wirklich von ihm abhängig sein. So lasst uns einfach zusammen beten. Und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Wir danken dir einfach für die Versorgung, die wir über die Jahre immer wieder erlebt haben, Herr. Wie reich du uns beschenkt hast, Herr. Ich danke dir für die Großzügigkeit, die wir alle gezeigt haben, indem wir bereit waren zu teilen, Herr. Und Herr, wir geben dir die aktuelle Situation und wir wollen einmal mehr uns von dir abhängig machen. Führe du uns, Herr. Zeige du uns, was du durch uns bewirken willst, Herr. Wo du uns dazu rufst, großzügig zu teilen, Herr. Zeige du das uns, wem das Leben der Vineyard Bern dienen soll, Herr. Zeige du das uns, Herr, wo du möchtest, dass das, was uns als Vineyard Bern anvertraut ist, wo das hinfließen soll und wem das Leben geben soll, Herr. Helfe uns. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Versorger bist, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, sondern uns einfach dir anvertrauen dürfen. Amen.